Wir hier beim Antritt bei Detektor FM, wir sammeln ja Fahrradgeschichten. Und in der Ausfahrt des Monats, da sprechen wir einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal, ob das jetzt eine Weltreise ist oder eine Trainingsfahrt, ob Sprintrekord oder Langsamfahrt. Wir wollen, dass ihr uns mitnehmt, ein kleines Stück auf eure Ausfahrten.
In dieser Ausgabe sprechen wir mit Nicole aus Heidelberg, die in diesem Sommer bei Paris-Brest-Paris an den Start gegangen ist. Und aufmerksame Hörerinnen und Hörer, die erinnern sich jetzt vielleicht und denken sich, Nicole Heidelberg, Paris-Brest-Paris, habe ich schon mal gehört. Und ihr habt recht. Und deswegen sagen wir auch, hallo Nicole, willkommen zurück im Antritt.
Hallo Gerolf, hallo Christian.
Hallo.
Nicole, wir haben eine ganze Weile nicht gesprochen, aber wir haben auch ohne das jetzige Gespräch schon geführt zu haben, den Eindruck, Paris, Brest, Paris, das lässt dich irgendwie nicht los. Liegen wir richtig?
Na klar, ganz richtig, ja. Ja, also das hat damit zu tun, also ich bin ja auf die Langstrecke gekommen in einem relativ späten Alter und habe dazu einen Film geguckt, Brevet, den kennen auch viele aus der Szene sozusagen. Und vorher war mir gar nicht klar, dass man so lange Fahrrad fahren kann. Und als ich diesen Film geguckt habe, habe ich gedacht, das muss ich unbedingt mal machen. Ja, und vor 4 Jahren wollte ich es ja machen.
Dann versuchen wir es nochmal für alle, die vielleicht den Film nicht gesehen haben und die diese Langstreckenfahrt vielleicht auch nicht kennen, zu erklären, was ist denn Paris-Brest-Paris? Was passiert da?
Genau, das ist ein Fahrrad. Ich will eigentlich nicht Fahrradrennen sagen, sondern es ist mehr ein Brevet, also eine Prüfung. Man muss versuchen, die Strecke von Paris beziehungsweise einem südwestlich gelegenen Vorort von Paris nach Brest und wieder zurück. Das sind so 1220 Kilometer in unter 90 Stunden zu schaffen, zu fahren. Genau. Die Strecke ist vorgegeben. Es gibt Kontrollstellen, die muss man anfahren. Und vor allem muss man sich auch dafür qualifizieren. Das heißt, man muss eine Brevet-Serie gefahren sein. Also eine Brevet-Serie heißt, man ist im Frühjahr, also über mehrere Wochen hinweg, gibt's immer eine Ausfahrt. Die erste sind 200 Kilometer, die muss man in einer gewissen Zeit geschafft haben. Dann ist die zweite Ausfahrt, das sind 300 Kilometer, 400 und 600. Das macht man so über 3 Monate hinweg in der Regel. Und dann ist man qualifiziert. Muss sie anmelden und kriegt hoffentlich einen Startplatz. Und dann geht's los im August.
Ja, und ist das jedes Jahr oder wie funktioniert das? Und wer trifft sich dann alles dort?
Es ist wahnsinnig international. Also ich habe noch nie so viele Nationen auf einem Fleck gesehen. Es findet alle 4 Jahre statt. Gibt seit, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, seit 1931 und die ganze Welt kommt nach Rambouillet in einen Schlosspark und versucht da dieses Radrennen zu absolvieren. Also Asien, Afrika, Südamerika, Nordamerika, Mittelamerika, Europa von überall her. Es ist wahnsinnig bunt und das sind circa 7000 Radfahrer und Radfahrerinnen natürlich.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass das 1200 Kilometer sind in maximal 90 Stunden und dass es aus deiner Sicht kein Rennen ist, aber das klingt ja schon auch sehr sportlich.
Ja, also man muss schon ein bisschen trainiert haben. Der Trainingszustand ist natürlich immer so relativ. Manche versuchen das auch unter 50 Stunden zu schaffen. Davon bin ich jetzt weit weg. Ich wollte es überhaupt mal schaffen. Ja, also ich hatte so knapp 4000 Trainingskilometer vorher und bin da, glaube ich, ganz weit unten mit meinem Trainingszustand gewesen. Also da gibt es bestimmt Leute, die das mindestens das Doppelte an Trainingskilometern vorher hatten. Aber die gucken dann auch schon auf die Zeit und wollen da sich ein bisschen was beweisen oder gucken, wie schnell sie sein können. Und das hat für mich jetzt keine Rolle gespielt.
Ja, und bevor wir jetzt zu diesem Sommer kommen, wollen wir mal ganz kurz zurück switchen sozusagen auf 2019. Du hast ja gesagt, alle 4 Jahre findet das statt und 2019 war dann die Ausgabe vor diesem Jahr von Paris, Brest, Paris und damals haben wir gesprochen in mehreren Gesprächen mit dir auch über quasi den Weg zu Paris, Brest, Paris. Du hast dann aber nicht teilgenommen 2019. Willst du uns nochmal ganz kurz sagen, warum du das damals nicht gemacht hast, wie diese Geschichte damals verlaufen ist?
Ja, also ich habe mich ja jetzt eben seit 2016 ungefähr für die Langstrecke interessiert und habe da auch immer meine Ausfahrten immer so ein bisschen länger gemacht und Blut geleckt. Und es gibt eben auch noch viele andere Langstrecken-Events. Und eines ist ein Transcontinental Race, nennt sich das. Das ist ein self-supported Bike Race, das eben quer über Europa geht. Damals war es von, als wir gesprochen haben, ging es in Burgas in Bulgarien los und endete sinnigerweise in Brest in Frankreich. Das waren also so 4000 Kilometer ungefähr und die bin ich gefahren. Leider auch nicht, auch mit demselben Trainingszustand, so 4000 Kilometer vorher. Das heißt, ich habe 3 Wochen für diese 4000 Kilometer gebraucht und normalerweise ist so vorgesehen, dass man nur 2 Wochen braucht. Und ich war da körperlich schon ziemlich am Ende. Ich hatte auch Knieschmerzen und so. Ich kam in Brest damals an dem Wochenende, wo dann auch die Registrierung war für Paris-Brest-Paris. Also man muss vorher dann auch dort in Paris zu einem Bike-Check gehen und sich anmelden und die Startunterlagen holen. Und da wusste ich, ich habe jetzt erstmal überhaupt keine Lust mehr, Fahrrad zu fahren. Ich war körperlich nicht mehr ganz so in Form. Genau. Und da habe ich dann eben gesagt, das ergibt keinen Sinn. Ich kann es auch nicht mehr. Ich mache es nicht. Genau.
Dann hast du ja aber jetzt trotzdem gesagt, 4 Jahre später, ich versuch's nochmal, ich trete da an. Die Frage ist ja irgendwie, was hat dich dazu bewogen?
Ja, es war ein Traum. Ich habe diesen Film eben damals gesehen und ich wusste oder alle sagten, dass die Stimmung an der Strecke so toll ist, dass alle einen unterstützen, wenn man durch diese Dörfer fährt. Das sind ja viele kleine Ortschaften und die ganze Strecke geht entlang von verkehrsarmen Straßen und überall ist so Support und es gibt ein Dorf mit einem ganz berühmten Crepe-Stand, wo man quasi bezahlt, indem man eine Postkarte schickt, wenn man wieder zu Hause ist. Und diese Stimmung wollte ich einfach spüren und genießen. Und ich fahre gerne Brevets. Und habe mich qualifiziert vorher. Das ist gutes Training und es macht auch Spaß. Und da dachte ich, ich probiere es einfach. Ich melde mich an und guck, was so passiert. Und normalerweise bin ich auch bei so großen Sachen immer total aufgeregt. Und mein ganzer Körper ist dann irgendwie auch so ein bisschen durcheinander. Und ich kann erstmal gar nicht so richtig, wie ich will, Fahrrad fahren. Und diesmal habe ich mir vorgenommen, ich bin jetzt dann da zum Genießen und ich werde jetzt überhaupt nicht aufgeregt sein, sondern einfach nur gucken, was passiert und jede Minute versuchen zu genießen. Und das ist mir total gelungen. Ich bin die ersten 200 Kilometer gefühlt wie im Rausch gefahren. Ich war irgendwie viel schneller, als ich normalerweise Fahrrad fahre. Ich habe Leute überholt. Es ist ja, also ich weiß nicht, also muss man sich vielleicht auch mal vorstellen, man fährt in der Regel, also die sich für 90 Stunden Startzeit entschieden haben, fahren in der Regel so am späten Nachmittag, frühen Abend los. Und man startet immer alle Viertelstunde in so, ich glaube, das sind Gruppen von 300 Radfahrenden, die da eben in Viertelstundentakt losfahren. Das heißt, auf der Straße ist es sehr voll und man sieht entlang des ganzen Weges, der ganzen Straße radfahrende Personen. Und wenn es dunkel wird und die Rücklichter gehen an und alle haben ihre pflichtgemäße Leuchteweste an, ist es einfach ein wahnsinnig irres Bild. Und ich habe es genossen, bin wie im Rausch die Berge hoch und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Ich habe überhaupt keine Anstrengung empfunden, die ersten 200 Kilometer Fahrrad zu fahren da. Und Das war schon mal ein guter Start.
Genau. Ja, ich wollte dich genau nach diesem Losfahrmoment fragen, weil ich den auch so kenne aus verschiedenen Berichten und weil ich das, also mich selbst auch dieses Bild dieser, gerade wenn man da abends startet, ne, dieser vielen Rücklichter so irgendwie fasziniert. Jetzt habe ich den Eindruck, das ist bei dir auch so. Wir würden gerne mit dir so ein bisschen das Rennen so etappenweise durchgehen oder das Brevet. Wollte dich trotzdem fragen, jetzt hast du gesagt, du bist die ersten 200 Kilometer schneller gefahren, als du das normalerweise machen würdest. Dieses Brevet-Fahren ist für manche Leute sehr weit draußen, die haben damit gar keine Erfahrung, die können sich das vielleicht nicht vorstellen. Was heißt das? Wie so ungefähr in Zahlen, wie schnell bist du da gefahren?
oh Gott, also ich habe jetzt nicht so richtig auf den Tacho geguckt, obwohl doch schon. Also ich bin so, also ich glaube, da stand 30 irgendwie davor und ich bin eigentlich gar nicht so schnell. Ja, ich bin froh, wenn ich so ein 21er Schnitt so auf die lange Distanz jetzt hinkriege. Und ich sag mal so, es gibt ja ganz unterschiedliche Leute, die Brevets fahren. Ja, manche sind irgendwie in einer kleinen Gruppe und fahren dann schön im Kreisel und nutzen den Windschatten und so. Und ich fahre so lange Strecken am liebsten allein, weil ich dann mein Tempo fahren kann. Und meistens fahre ich halt ein bisschen langsamer. Ich mache aber dafür fast gar keine Pausen, nur wirklich, was unbedingt notwendig ist, und fahre einfach den ganzen Tag Fahrrad in einem gemäßigten Tempo. Und ich mag auch dieses Gruppenfahren nicht so gerne, weil ich da viel zu viel Konzentration brauche, um nicht irgendwie dem ins Hinterrad zu fahren. Oder ja, genau, ich will einfach nicht nur aufs Hinterrad gucken von meinem Vordermann, sondern ich will halt irgendwie mit meinen Gedanken ein bisschen allein sein und fahren. Und jetzt ist es bei Paris-Brest-Paris sowieso eine Sondersituation, weil einfach so wahnsinnig viele Radfahrer unterwegs sind. Und es ist auch keine klassische Gruppenausfahrt, weil die Gruppe hört ja überhaupt nicht auf. Da sind ja die ganze Zeit Radfahrer vor dir. Das heißt, eigentlich bist du entweder am Überholen oder am überholt werden. So zumindest, ja, die ersten, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Kilometer, aber die ersten 100 auf jeden Fall. Die erste Kontrolle, also da kommen immer so Kontrollstellen, im Schnitt eigentlich alle so 90 Kilometer. Nur die allererste, die ist 120 Kilometer weg. Das heißt, man fährt erstmal eine Weile und gefühlt bin ich da aus keiner, da wurde es mir nie einsam. Also das war immer eigentlich überfüllte Straße, mehr oder weniger. Genau.
Das finde ich sehr, sehr interessant, wie du das so beschreibst, weil man könnte es ja auch genau andersrum sehen und sagen, oh Gott, ich bin am Anfang, musste ich immer mithalten, ich musste mich total konzentrieren und es war voll anstrengend und wir sind mit einem über 30er Schnitt da losgeballert. Aber für dich war es eher andersrum positiv.
Es war total positiv und ich bin selber erstaunt über mich, weil ich das so genossen habe. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wenn man, es ist auch da ja nicht jeder gleich schnell und nicht jeder kommt gleich gut die Berge hoch. Und beim ersten Anstieg sind manche sehr langsam und dann bin ich an denen vorbei und kam mir natürlich schon ganz toll vor, dass ich die jetzt überhole, weil ich ja so toll schnell bin. Ich meine, ich war jetzt auch nicht überirdisch schnell, aber ja, es ist wahrscheinlich auch ein Windschattenvorteil gewesen, wenn da Leute vor einem sind. Aber man kam irgendwie ohne großartige Konzentrationsverluste sozusagen an allen gut vorbei. Und ich war richtig im Flow, kannst nicht anders sagen, wie im Rausch sogar.
Da stellt sich natürlich die Frage, 1200 Kilometer, die ersten 200er, mal eben 30er Schnitt, hingelegt. Lief das alles so weiter oder gab es auch mal zum Beispiel eine Phase, wo es überhaupt nicht gut gelaufen ist für dich?
Ja, also es kommen halt immer so Müdigkeitsphasen. Ist ja klar, wenn man abends startet, eigentlich ist es so vorgesehen, dass man dann die Nacht auch durchfährt. Und da bin ich eigentlich auch, ich mache das überhaupt nicht gern. Ich will mich eigentlich auch immer erstmal hinlegen, damit ich nicht mich körperlich oder von der Müdigkeit her mich gleich richtig platt mache. Ich habe dann auch, glaube ich, sogar an der ersten Kontrolle, an der ersten oder zweiten, habe ich dann mal so im Sitzen geschlafen. Aber ich bin doch irgendwie ohne wahnsinnig viel zu schlafen, in der ersten Nacht einfach weitergefahren. Und das heißt, die Müdigkeit holte ich dann halt in der zweiten Nacht auf jeden Fall ein. Und dann muss ich mehr schlafen. Und ich weiß, dass es nach der zweiten Nacht, der Tag, der war sehr, sehr heiß. Und da ging es mir auch mal ein bisschen schlechter. Da habe ich dann einfach mehr Pausen gemacht. Das Schlechtgehen hat sich dann aber jetzt nicht, also mental war es gar nicht das Problem. Also ich habe nie dran gedacht, oh, was habe ich mir hier eingebrockt, was für ein Mist, was tust du hier? Aber ich war einfach müde. Das heißt, ich habe halt dann mich meistens habe ich im Sitzen irgendwo geschlafen, manchmal auch mich ins Gras gelegt und mal eine kurze Powernap-Phase gehabt. Genau. Und in einer Nacht, es war auf dem Rückweg, da habe ich mich sogar auch mal 3 Stunden in so einen Schlafsaal begeben. Also wer sich damit so ein bisschen beschäftigt hat, weiß, an jeder Kontrollstelle, es ist ein super organisiertes Rennen, muss ich sagen, an jeder Kontrollstelle hat man alles. Man hat Essen, man hat Trinken, man hat eine Fahrradwerkstatt und man hat einen Schlafraum, den man sich für so stundenweise buchen kann. Duschen, Toiletten gibt's auch alles. Ich konnte mir das vorher nie vorstellen, diesen Schlafsälen, weil natürlich sagt dann jeder, oh Gott, es riecht nach Schweiß, alle schnarchen und es ist muffig. Aber ja, ich war einfach sehr müde, habe gesagt, okay, ich schlafe jetzt hier 3 Stunden, bin zu einer Liege geführt worden, habe mich dann noch umgezogen, habe die Fahrradklamotten ausgezogen, irgendwas zum Schlafen drüber und eine Decke war vor Ort. Und das hat dann auch erstmal gereicht. Genau, und da habe ich eigentlich total gut geschlafen, weil wenn man einfach sehr, sehr müde ist, also ich kann nicht meckern über die Schlafsäle. Ich habe auch kein Schnarchen wahrgenommen, obwohl ich die Ohrstöpsel am Rad vergessen hatte. Also ich habe gut geschlafen. Ich glaube, der mich dann geweckt hat, musste sehr lang an meiner Schulter rütteln.
Hättest auch gut weiterschlafen können. Was ich mich frage, ist hier so Powernap unterwegs, stellst du dir einen Wecker oder wie hast du es gemacht?
Ja, stelle ich mir einen Wecker, Viertelstunde. Ja, also je nachdem, wenn ich mich nur hinsetze, habe ich mir keinen Wecker gestellt, weil sobald man dann irgendwie so zusammenbricht, wache ich eh auf. Aber sobald ich so mich hingelegt habe auf einer Bank, habe ich mir immer einen Wecker gestellt, ja.
Ja, jetzt hat sich für uns hier dieses Bild schon ein bisschen konkretisiert. Also wir wissen, da sind tausende Leute unterwegs. Es gibt regelmäßig Kontrollstellen, da gibt es Schlafsäle, in denen viel geschnarcht wird, aber das stört gar nicht so genau. Da gibt es Essen und dann gibt es den Kreppstand, zu dem man die Postkarte schicken muss und andere Stände. Und jetzt habe ich noch den Eindruck, da wird dann wohl ab und zu mal irgendwie am Straßenrand, im Feld, in der Wiese, auf der Bank, immer mal irgendwie jemand liegen, oder ist das so?
Ja, das ist so. Und ich habe mich da selber auch schon liegen gesehen, noch zu Hause und habe deswegen auch meine ganzen Schlafutensilien so, Bibisack. Und ich habe auf den Schlafsack diesmal verzichtet, weil ich habe eine Daunenhose gehabt, eine Daunenjacke und dachte, da kann ich mich ja überall hinlegen, da bin ich absolut unabhängig. Aber von dem Plan bin ich tatsächlich am ersten Abend schon abgerückt. Das war was mich wirklich beschäftigt hat. Denn wenn so viele, die meisten sind ja schon männliche Personen, die da mitfahren, leider. Wenn die mal pinkeln müssen, machen die das ja überall und halt auch am Straßenrand. Und da habe ich schon an den ersten, 50 Kilometern gedacht, okay, hier stehen ganz schön viele Leute und pinkeln einfach so an den Straßenrand. Ich werde mich, glaube ich, kein einziges Mal an den Straßenrand legen, um da irgendwie zu schlafen, weil ich die Vorstellung so ein bisschen eklig fand. Genau.
Nachvollziehbar.
Ja, also ich habe dann immer geguckt, dass ich auf einer Bank schlafe, wenn ich draußen geschlafen habe.
Ja, aber ist es so, dass man ich stelle mir das so vor, man fährt quasi so durch so eine Galerie der verschiedenen Belastungszustände.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch ganz berühmte Schlaffotos von den Kontrollstellen, weil klar, ich habe auch, es gibt eben so Speisesäle, weil man sich da verpflegen kann. Und da habe ich ja auch manchmal den Kopf so aufgestützt und die Augen zugemacht. An irgendeiner Kontrollstelle, das war so, ja, ich glaube 90 Kilometer vor Brest, da lagen die als ich da war, überall, also im ganzen Speisesaal auch, auf dem Boden. Und man konnte gar nicht mehr drüber laufen, weil man musste halt so um die Leute drum rumlaufen. Das hat mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen genervt. Also ich habe auch mich mal irgendwo rechts rangelegt, wo kein offizieller Schlafsaal war. Aber wenn dann überall die Leute liegen, naja, das fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Ja, aber die schlafen überall und manchmal auch am Straßenrand. Und zwar so wirklich mit Rücken an der Straßenkante. Und da habe ich auch gedacht, die Nerven hätte ich nicht gehabt. Ja, also man sieht, ja, Leute schlafen an allen möglichen und unmöglichen Stellen. Genau.
Ja, jetzt waren wir eben 90 Kilometer vor Brest, fahren wir mal ein Stück weiter nach Brest. Wir wissen natürlich, das ist am Atlantik, da irgendwo. Und dann weiß man ja in Brest, okay, die Hälfte habe ich jetzt geschafft. Wie, mit welchem Gefühl bist du da rein und rausgefahren?
Also in Brest war tatsächlich relativ emotional für mich, weil ich ja beim Transcontinental Race auch in Brest angekommen bin. Und die Brücke, über die ich gefahren bin beim Ankommen vom Transcontinental Race, die sind wir auch beim Rausfahren aus Brest, haben wir die überquert, halt in die andere Richtung. Und da hatte ich halt aus dem Grund also starke Erinnerungen. Und das war auch für mich, hatte das schon eine große Bedeutung, dieses große Rennen beendet zu haben. Und da habe ich eher so Erinnerungen gehabt an vor 4 Jahren, wie es da war, anzukommen. Und Ja, wie gesagt, ich hatte mental keine Probleme, auf dieser Strecke jetzt nicht anzukommen oder aufzugeben. Ich habe es einfach genossen. Ich habe mich da auch mal an den Hafen gesetzt, habe da eine Pause gemacht, habe in die Sonne geguckt. Das Wetter war ja nur gut die ganze Zeit. Ja, ich habe es genossen. Ich weiß noch vor Brest, das waren so 40 Kilometer vor Brest, das war Morgengrauen, würde ich jetzt mal sagen. Oder die Sonne war wahrscheinlich noch gar nicht ganz aufgegangen. Da standen so Tische auf der Straße, so eine typische private Verpflegungsstation. Das waren ältere Leute oder alte Leute, die hatten da ihre Tische aufgebaut und hatten Cola und Wasser. Und ich weiß, alle, die gekommen sind, die Nächte in der Bretagne sind ja schon recht kalt und feucht. Die hätten eigentlich am liebsten jetzt einen Kaffee gehabt, aber es gab eben Cola und Wasser. Und da habe ich mich zum Beispiel auf ein Mäuerchen gesetzt und das Erste, was passiert ist, kam ein älterer Mann, hat mir einen Stuhl gebracht, hat mir eine Decke gebracht und ich habe erst mal 20 Minuten Powernap gemacht und mich gefühlt wie im Himmel, ja, dass ich jetzt so um mich gekümmert wird von diesen alten Leuten. Und ja, das war total rührend. Also nur eine rührende Szene von vielen. Und in Brest, da habe ich auch mal geduscht. Genau, also Brest war toll. Ja, und dann dachte ich, muss ich jetzt nur noch zurückfahren. Das wird auch noch klappen. Genau.
Ja, das ist ja eine ganz gesunde Einstellung. Aber ich frage mich tatsächlich, was denkt man denn da? Du beschreibst das so als, das war, ist irgendwie alles gut gelaufen und so. Aber denkt man da an die nächsten Jahre? Denkt man da an nichts? Denkt man die ganze Zeit nur an Pinkeln und wo kann ich schlafen? Oder also kannst du das erinnern, an was du da in deinem Kopf beschäftigt warst, mit was du da dich auseinandergesetzt hast?
Also tatsächlich habe ich gedacht, das ist so cool, das will ich auf jeden Fall in 4 Jahren wieder machen. Und dann sieht man ja auf der Strecke auch Leute jeglichen Alters, vor allem die älteren Leute, die auf dem Rad gesessen sind. Das hat mich beeindruckt, die zu sehen. Und dann habe ich schon gedacht, ja, mal gucken, wie weit ich das mache. Und so ein persönliches Fitnessziel, wenn ich das jetzt noch bis, also ich, das ist jetzt vorsichtig, muss ich jetzt öffentlich sagen, aber so mit 80 das nochmal zu fahren und dann vielleicht meinetwegen auch 100 Stunden zu brauchen, das ist schon mal so ein Ziel, was man sich so irgendwo hinhängen kann, damit man nicht vergisst, sportlich zu bleiben, auch wenn man alt ist. So, das habe ich so mitgenommen. Ich habe auch vor dem Start haben sich die deutschen Privatfahrer alle nochmal irgendwie versammelt und gut, über die Veranstaltung kann man jetzt streiten. Es war eben alle Privé-Clubs, die haben sich da zusammengetragen. Jeder Privé-Club-Chef sozusagen hat sich vorgestellt. Und da war dann auch so die deutsche Paris-Brest-Paris-Legende Klaus Tschüchol da und hat was erzählt. Und der ist halt jetzt auch, ja, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, ob er jetzt 80 ist. Ich habe es vergessen, er hat es, glaube ich, gesagt. Und der ist dann nicht mehr mitgefahren, aber der kam eben auch in diesem Privé-Film vor. Und von dem habe ich mir so gemerkt, wenn er Klassentreffen hat, dann kommen seine Klassenkameraden mit dem Rollator und er freut sich, weil er sich dann ein neues Rennrad gekauft hat. Und so, das fand ich wahnsinnig inspirierend und den zu treffen und dann auch die alten, meistens Männer zu treffen, die da auch noch immer unterwegs waren mit ihren Rennrädern. Das hat mich doch tief beeindruckt, muss ich sagen.
Finde ich sehr interessant, weil ich habe es vor ein paar Ausgaben erzählt, als ich die Transalp vom Tourmagazin mitgefahren bin, haben mich 2 Leute besonders beeindruckt und das war auch, ich muss sagen, ein Rentnerpärchen auf so alten Titan-Fahrrädern, die da noch über die Alpen gefahren sind und das, da dachte ich auch so, wenn man das schafft, so in dem Alter da noch irgendwie sowas, nicht easy peasy, aber einfach für sich selber zu machen, ist das eigentlich ziemlich cool.
Ich sehe, ich behaupte, wir sind alle 3 in dem Alter, in dem man schon so diese, ne, also man fühlt sich nicht mehr so unendlich und sieht dann schon ältere Leute und die sagen dann, ihr kauft einen Rollator, ich kaufe ein Rad. Finde ich übrigens super gut. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Dass man sich davon inspiriert fühlt. Das klingt sehr gut. Jetzt war ich zu der gleichen Zeit wie Paris, Brest, Paris 2023 gelaufen, ist auch in Frankreich ein Stück weiter südlich und es war untertrieben gesagt heiß. Es war ziemlich heiß, zumindest in Südfrankreich. Und ich habe an euch gedacht. Hat die Hitze irgendeine Rolle gespielt? Hast du die so empfunden oder war es in Brest und Umgebung aushaltbar?
Also wie gesagt, an dem einen Tag, es muss nach der zweiten Nacht gewesen sein. Man verliert ja manchmal so ein bisschen die Orientierung, gebe ich zu, welcher Tag gerade ist. Da war es sehr heiß. Da habe ich auch öfter Stopps gemacht und ich konnte dann noch, also es war dann, ich bin eigentlich eine große Eisesserin, auch egal welches Eis, irgendwie Milcheis, Fruchteis, alles geht. Aber da war es so heiß, dass ich nur so Wasserfruchteis essen konnte. Weil wenn ich gesehen habe, so Magnum oder sowas, oder da ist mir schon schlecht geworden. Und normalerweise habe ich damit keine Probleme. Genau. Also an einem Tag war es wirklich sehr heiß. Aber ich wusste ja, gut, dann ich kann auch tagsüber ein bisschen Pause machen, hole ich das halt nachts wieder rein. Weil nachts wirklich in der Bretagne ist es richtig kühl. Dadurch, dass die, ich weiß nicht, woran es liegt, es ist einfach sehr kühl nachts. Und eigentlich ging es. Nur der eine Tag, den erinnere ich, dass es sehr, sehr heiß war.
Vermutlich ist der Atlantik schuld. Ja.
Ja,
ja, und jetzt wirkt es so, dass du, na, also du bist vielleicht nicht die ganze Zeit den 30er Schnitt gefahren vom Anfang, aber ja, aber es wirkt eigentlich die ganze Zeit, wenn du so erzählst, dass es alles so ein, für dich vielleicht wie so ein kleines Fest war. Also du erzählst sehr viel vom Genießen und jetzt kann ich ja noch zurück und dann erinnert man sich an 4 Jahre vorher und so. Lief das wirklich so weiter? Also das wäre ja eine wahnsinnig schöne Ausfahrt, wenn du das einfach 1200 Kilometer einfach genießen konntest.
Ja, war so. Also wie gesagt, es war nicht immer so schnell und manchmal habe ich auch gedacht, oh, ganz schön anstrengend und so. Aber klar, Radfahren ist halt auch anstrengend. Das muss man sich auch nicht so arg wundern. Aber ich habe mir echt vorgenommen, das als Fest zu nehmen. Ich habe es als Fest von, also vor allem am Anfang empfunden und es ging auch als Fest weiter. Ja. Es war manchmal nachts ein bisschen komisches Radfahren, weil manche Leute einfach so komisch Rad gefahren sind. Und dadurch, dass halt, man ist ja nie alleine auf der Straße. Und manche fahren so mitten auf der Straße, aber rechts von ihnen ist gar niemand. Und wenn man dann die überholen will, habe ich mich dann immer gefragt, oh, jetzt muss ich ganz nach links. Und sie dann vorschriftsgemäß zu überholen, das hat mich manchmal ein bisschen genervt. Aber selbst da habe ich geguckt, nee, jetzt, von denen lasse ich mich jetzt nicht nerven. Also ich habe wirklich es geschafft, mich auch so von meinem Kopf her positiv zu halten, muss ich echt sagen. Und ich habe keine Sekunde gedacht, dass es eine richtig blöde Idee war, sondern ich habe eigentlich gedacht, boah, es ist so cool, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja, das klingt super gut. Könnte es sein, dass 2019 das Rennen oder das Brevet nicht angetreten zu haben, dass das dann das vielleicht noch ein bisschen bedingt hat sozusagen? Also, dass du es noch mehr schätzen konntest, da dabei zu sein?
Könnte ich mir vorstellen, ja. Ja. Ich habe es eben in einem fitten, guten Zustand, bin ich es angetreten, mit dem Vorsatz, es zu genießen. Und das konnte ich auf jeden Fall dieses Jahr so machen. Und vor 4 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Also da war ich körperlich einfach zu desolat.
Wie bist du denn dann wieder angekommen, also nachdem du kurz in Brest warst, wieder zurück in Paris? Was war das für ein Gefühl?
Ja, ich habe auf den letzten Kilometern noch jemanden getroffen, den ich kannte. Und dann sind wir so mehr oder weniger zu zweit durchs Ziel gefahren. Aber ich habe da gemerkt, oh, ich will eigentlich alleine durchs Ziel fahren. Und habe dann ihm auch gesagt, ich glaube, er hat es nicht gleich kapiert, gesagt, ich lasse dir den Vortritt, fahr du, ich kann es dann alleine genießen. Ich glaube, für ihn war das gar nicht so wichtig, aber für mich war es so ein bisschen, ich wollte es jetzt genießen, weil ich es mir schon so lange vorgestellt hatte. Ich habe es die ganze Zeit genossen und wollte es so ein bisschen für mich haben. Genau, und das habe ich auch gemacht. Aber er war ja 10 Meter vor mir, also wir haben uns dann auch wieder getroffen. Da ist dann auch im Ziel, kriegt man noch ein Essen. Ja, und dann, weiß auch nicht, dann waren alles so viele voller Leute, voller Radfahrer. Alle waren müde. Man hat auch manchmal Gezeichnete gesehen. Also einer hatte noch so getrocknete Blutreste an seiner Stirn kleben. Also man sieht dann auch so die Kollateralschäden sozusagen. Und das fand ich jetzt nicht so erbauend, weil man muss diese Fahrt wirklich nicht so spitz auf Knopf fahren, dass man so seine körperliche Unversehrtheit verlieren muss oder so. Also ich selber musste auch schon auch aufpassen vom Sekundenschlaf, ja. Also der hat mich auch überfallen und dann war für mich aber immer klar, sofort ranfahren, sofort gucken, wo ich mich jetzt hinlegen kann, dass ich nochmal ein Powernap mache. Also ich habe schon wenig geschlafen während der ganzen Zeit. Genau, aber ich wollte es eigentlich in positiver Erinnerung haben. dass es auch was ist, was jetzt nicht total abartig ist von der Körperlichkeit her, was man nur schafft, wenn man so totale, ja, so körperlich irgendeinen Tribut zollt oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich wollte heile ankommen und wollte es als gute Erinnerung haben. Und dann bin ich da auch vom Ziel erstmal weg, weil es mir zu viel geworden ist mit den Menschen. Genau. Aber an sich habe ich es eben in super guter Erinnerung. Es war ein Fest. Es war, die Stimmung an der Strecke war toll. Alle fanden einen super. Also das Publikum sozusagen, wenn es mal irgendwie durch ein Dorf ging, wo man angehalten hat, weil man Wasser gereicht bekommen hat, dann haben einen alle unterstützt. Genau. Und damit bin ich nach Hause gegangen.
Alle 4 Jahre treffen sich in einem Vorort von Paris tausende Radfahrerinnen und Radfahrer aus wirklich aller Herrenländer, wie man so sagt, von vielen verschiedenen Kontinenten. Und die fahren dann tatsächlich innerhalb 90 Stunden oder teilweise auch 85 Stunden 1200 Kilometer am Stück, sogar noch ein kleines Stück mehr. Und es soll Leute geben, die können das nicht nachvollziehen. Aber vielleicht könnte da dieses Gespräch helfen, denn für Nicole aus Heidelberg ist es 2023 tatsächlich ein Fest gewesen, und zwar auf über 1200 Kilometern. Hier hat sie uns davon erzählt. Nicole, vielen Dank dafür. Und wir haben natürlich mitgeschrieben, du wirst es wieder tun. Dann können wir wieder sprechen. Danke.
Gerne. Tschüss.
Ciao.
Ciao, danke dir.